RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Long-Covid, der lange Schatten der Pandemie. Das ist jetzt Thema hier bei uns im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Fast 6 Jahre nach Beginn der Pandemie haben immer noch viele Menschen unter Folgen einer Covid-19-Infektion zu leiden. Long-Covid oder auch Post-Covid genannt. Typische Symptome sind Erschöpfung, Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme, chronische Müdigkeit bis hin zum totalen Unvermögen, überhaupt aktiv zu sein. Die Wissenschaft versucht, die Krankheit besser zu verstehen und besser zu therapieren, aber es gibt viele offene Fragen. Wo genau liegen die Ursachen von Long-Covid? Welche Auswirkungen hat die Krankheit? Aber auch, welche Hoffnungen machen neuere Forschung, Therapieansätze und Datenmodelle? Darüber wollen wir im Forum Wissenswerte diskutieren, und zwar mit Dr. Elisa Stein vom Institut für medizinische Immunologie der Charité Berlin. Sie forscht und arbeitet zu Post-Covid und ME-CFS. Dr. Christian Gogol, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie. Er ist federführender Autor der Patientenleitlinie Long-Covid und Sprecher des ärztlichen Netzwerks Long-Covid. Und Max Eckert, Datenwissenschaftler am City Lab der Technologiestiftung Berlin. Er hat ein Post-Covid-Datenmodell mitentwickelt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle dabei sind.
Dankeschön.
Ja. Dankeschön für die Einladung.
Lassen Sie uns erstmal zusammen ein bisschen näher definieren, worüber wir genau reden. Frau Stein, einige Symptome habe ich schon genannt. Wann genau sprechen Sie in der Medizin von Long-Covid und was sind typische Beschwerden?
Das ist schon mal eine schwierige Frage gleich zum Einstieg, weil Long-Covid eben ein sehr weit gefasster Begriff ist oder viele verschiedene Symptomkomplexe umfasst. Die Definition der WHO sagt, dass Symptome, die 12 Wochen nach einer Covid-Infektion weiter bestehen oder neu auftreten, die keine andere Ursache haben, also durch nichts anderes zu erklären sind und anhaltend sind und das Leben beeinträchtigen, dass das als eben Long-Covid oder genauer als Post-Covid-Syndrom beschrieben wird. Und dazu gehören, also im Zentrum steht meistens eben diese Fatigue, diese Müdigkeit, diese bleierne, lähmende Müdigkeit, wie die Patienten sie beschreiben, oft mit einer Belastungsintoleranz, die mit PEM einhergeht. Das heißt Post-Exertional Malaise und heißt nichts anderes, als dass nach körperlicher, geistiger oder auch emotionaler Belastung eben eine Verschlechterung der Symptome und Verstärkung der Müdigkeit auftritt. Und dann meistens, wie Sie schon gesagt haben, Beschwerden aus den Bereichen Konzentrationsstörungen, also kognitive Beschwerden, Konzentrationsstörungen, Brain Fog, Schmerzen. Viele Patienten klagen über Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Und dann kommen eben noch ganz, ganz viele andere Symptome hinzu. Und die Gewichtung ist oft sehr unterschiedlich, sodass das oft gar nicht so auf den ersten Blick eben erkannt werden kann.
Herr Gogol, Sie sind Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, also Lungenheilkunde, und haben als federführender Autor die Patientenleitlinie Long-Covid geschrieben. Sie waren aber auch selbst Patient und von Long-Covid betroffen. Wie haben Sie das gemerkt und welche Auswirkungen hatte die Krankheit bei Ihnen?
Ja, das war so, ich habe zu dem Zeitpunkt in einem Krankenhaus gearbeitet. Die ganze Pandemie über habe ich Pneumologie mit aufgebaut in einem Versorgungskrankenhaus, und da hat letztlich die Pandemie zugeschlagen. Also sind manche unserer Schwester hingerafft wirklich und eben auch Patienten. Und irgendwann war es eben so weit, dass ich mich auch angesteckt habe. Ich war dann eine ganze Weile im Krankenhaus, beatmet und mit diversen Komplikationen, bin dann in die Rehabilitation, also Anschlussheilbehandlung war das ja. Und in der Anschlussheilbehandlung war schon klar, irgendwie, ich schaffe das nicht mit der Anschlussheilbehandlung. Es war halt viel zu anstrengend. Ich konnte so gut wie gar nicht sprechen. Ich habe auch immer noch Atemnot, wenn ich mich einfach belaste. Und als ich dann dort irgendwie in Behandlung war, war mir irgendwie, ich kenne mich ja in der Medizin schon aus, also ich habe eine Abteilung mit aufgebaut, aber die Frage war, wer kümmert sich jetzt eigentlich um mich? Muss ich jetzt zum Pneumologen gehen? Gut, ich hatte so ein ARDS mit Beatmung, also schwere Lungenbeteiligung der Corona-Erkrankung, der Herzmuskelentzündung. Das war schon krass. Aber wer kümmert sich jetzt eigentlich? Ich brauche ja im Anschluss jemanden, der mich behandelt. Also ich bräuchte einen Hausarzt, den hatte ich bis dahin nicht. Ich bräuchte einen Pneumologen, den hatte ich auch nicht. Kardiologen kriegt man so gut auch als Arzt, wenn man gut vernetzt ist, erstmal gar keinen Termin. Es sei denn, der Kollege im Krankenhaus, der kann einen ja aber auch nicht versorgen, weil man ja Medikamente braucht, eine Krankschrift braucht und so. Und So bin ich dann über meine Fachgesellschaft, weil ich gefragt hatte, das muss doch jetzt mal häufiger auftreten, wer kümmert sich denn darum? So bin ich an den Professor Kutschula gekommen, der eben die S1-Leitlinie gerade geschrieben hatte oder da mit entworfen hatte, wie das eigentlich funktioniert. Die S1-Leitlinie ist ja nochmal die Leitlinie für Ärzte. Was müssen wir über das Post-Covid-Syndrom alles wissen? Und S1 ist die kleinste Stufe der Evidenz, also weil wir ganz wenig nur wussten zu dem Zeitpunkt, das war ja 2021, wie eigentlich das mit dem Post-Covid-Syndrom läuft. Und S1-Leitlinie ist letztlich so eminenzbasiert. Experten raten etwas, man sollte irgendetwas machen gegen Husten. Ja, und das wird erstmal so zusammengefasst, weil diese Forschungsergebnisse fehlten. Und da war eigentlich klar, zu dem Zeitpunkt auch aus meinem eigenen Interesse, sowas müsste übermittelt werden, auch für die Patienten, weil die Patienten ja, um die geht's ja. Also ich kannte das ja aus dem Krankenhaus, die Patienten, die beatmet waren oder auch unbeatmet, egal wie alt die waren, überwiegend jüngere, die kamen dann immer wieder und sagen, es geht mir nicht besser, ich kriege überhaupt keine Luft bei Belastung, was muss ich machen, an wen muss ich mich wenden, wo kriege ich an Selbsthilfe her? Das ist ja für die meisten Patienten unter Pandemie nochmal extrem schwer gewesen, weil man ja schlecht sich persönlich vernetzen konnte, so war das um grob zusammengefasst.
Das heißt, diese Erfahrung, selbst betroffen zu sein und auch diese ganzen Probleme dabei auch zu erkennen, welche Bedeutung hat das für Sie? Nun sind Sie eh von Hause Lungenfacharzt, aber ist diese intensive Beschäftigung mit Long-Covid auch eine Konsequenz aus Ihrer eigenen
Erfahrung? Ja, wahrscheinlich, nicht? Also es ist ja irgendwie, mein Interesse ist ja immer noch, wo kommt das her, wie funktioniert das, was kann ich dagegen tun? Also ich habe Strategien entwickelt, was ich machen kann. Gut, jetzt arbeite ich im MVZ, also in so einem Versorgungszentrum, auch gar nicht als Facharzt, sondern als Hausarzt. Ich betreue unheimlich viel von den Post-Covid-Patienten, bettgebundene, nicht bettgebundene, auch mit zum Teil, sagen wir mal, experimentellen Therapien, die dann aber auch in Absprache mit den jeweiligen universitären Zentren zumindest versucht werden zu machen. Bin beteiligt an diesen Studien, die durchgeführt werden, jetzt gerade PICE-CARE-Studie, also postakute Infektionssyndrome. Die 30 Jahre, die ich schon in der Medizin arbeite, kenne ich das, dass Patienten sich nicht erholen nach Infektionserkrankungen. Es ist jetzt überhaupt nichts Neues. Also ein Patient von mir, den kenne ich schon ganz lange, der hat ein Kuhfieber, also auch eine Virusinfektion, der ist ein Zoogärtner. Der hat genau das Gleiche wie ein Post-Covid-Syndrom. Ich kenne es nach Tuberkulose. Ich habe im Studium sehr viel mit HIV-Patienten zu tun gehabt, weil ich da mehr Geld nebenbei verdienen musste. Auch die das damals überlebt hatten, hatten eben auch solche Fatigue-Beschwerden, das ist jetzt gar nichts Besonderes. Mhm. Das Besondere ist die Häufung. Und das Besondere ist, dass die Klientel sich anders zusammensetzt. Das sind jüngere Menschen, die vorher nie krank gewesen sind. Es sind Kinder, die Probleme haben. Und es sind interessanterweise, die gehen so ein bisschen unter, auch Senioren, die an ihrer Teilhabe verlieren. Also die plötzlich rollatorgebunden sind oder schrecklich verwirrt sind oder vergesslich, sich schlecht konzentrieren können, wo gegebenenfalls auch der Partner dann verstorben ist, die wirklich auf sich alleingestellt sind. Also das ist durch die Vielzahl der Patienten jetzt für den Hausarzt, sagen wir mal, überraschend.
Das werden wir auch später noch vertiefen. Herr Eckert, wenn wir jetzt über Symptome von Long-Covid reden, dann reden wir auch schon über Daten. Sie sind Datenwissenschaftler und wollen die Datenlage zu Long-Covid verbessern. Zunächst mal, warum ist die verbesserungswürdig?
Super, danke auch für die Möglichkeit, ganz kurz zu sagen, worum ich überhaupt stehe. Weil natürlich, ich bin kein Humanmediziner. Ich habe nicht ein langes Studium der Humanmedizin hinter mir, aber warum habe ich überhaupt sozusagen verdient, hier irgendwas dazu sagen zu können. Für mich, ich schaue immer drauf aus der Brille der Datenverfügbarkeit und der Nutzbarkeit der Daten. Und wir haben es eben schon gehört, es werden eigentlich mit jedem Arztbesuch, mit jeder Behandlung werden ja unglaublich wichtige Daten erhoben und auch gespeichert. Also wir haben es eben von Dr. Gogol gehört, wenn Sie in der Klinik waren, wenn Sie beatmet wurden und dann eine Therapie hinter sich haben, sind Sie aber ganz vielen verschiedenen Anlaufstellen, also in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Rehabilitationszentren und dort werden ja wichtige Informationen erhoben, aber nicht immer so bereitgestellt, dass auch Forschende sie nutzen können. Also es wird unglaublich viel Arbeit damit verbracht, zum Teil Silostrukturen parallel zu betreiben, weil einfach die Daten Lage es nicht hergibt, zwangsläufig diese Vergleiche herzustellen über 12 oder noch weitere Wochen. Also das ist das Spannende, aber auch das Herausfordernde, glaube ich, an Post-Covid oder auch an Long-Covid, dass wir Patienten haben, die über Monate hinweg verschiedene Art von Behandlung oder Interaktion mit dem Gesundheitssystem haben. Von ambulanter zu stationärer Versorgung zu anderen Einrichtungen. Und diese ganzen verschiedenen Einrichtungen haben ihre eigenen Arten, Daten zu erheben und zu speichern, zum Teil auch noch manuell, also analog wirklich in Krankenakten einfach Sachen aufzuschreiben. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen wollen, hilft so eine Therapie, dann muss ich natürlich wissen, wo war der Patient und die Patientin vor 12 Wochen, was für Beschwerden, was für Therapien. Und daran arbeiten wir halt, die Datengrundlage so aufzubereiten, dass die Daten uns wirklich erlauben, Schlüsse zu ziehen oder Hypothesen zu erproben, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Bereich, der sich aber durch das gesamte Gesundheitssystem halt zieht. Und deshalb ist, glaube ich, Post-Covid ein super Beispiel, aber steht stellvertretend für eine große Herausforderung im Gesundheitssystem, was die Datenlage für Gesundheitsforschung angeht.
Frau Stein, Sie wollten gerade auch auf HealthGuard Bezug nehmen.
Genau, ich habe eine praktische Frage. Sie sprechen von der Datenerhebung und eine Frage ist, wie funktioniert das so per Fragebögen oder was für Instrumente werden da genutzt? Und zweitens, wie werden die Daten erhoben, also in Krankenhäusern oder in Arztpraxen und wer hat da Zugang oder nicht? Beziehungsweise, also wir erheben ja natürlich auch viele Daten, die KV erhebt auch Daten. Ich blicke da überhaupt nicht durch diesen Datendschungel.
Ja,
unsere eigenen kenne ich jetzt mittlerweile, aber.
Genau, also wir haben, was wir als Datenmodell beschreiben, wir haben uns mit den Daten der MII, also der Medizininformatik-Initiative, auseinandergesetzt, also Daten aus der klinischen Versorgung von Patienten und Patientinnen in Universitätskliniken. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, diese Patientinnen-Daten mit offenen Daten zu verschneiden. Also wir haben gesagt, ungeachtet der Forschungsfrage, es gibt unglaublich viele Daten, die schon zum Beispiel Umweltdaten, andere Daten, die irgendwie für die Forschung von relevant sein können. Und für uns war die Herausforderung, diese PatientInnen-Daten mit offenen Daten zusammenzubringen. Also zum Beispiel Feinstaubbelastung am Wohnort könnte doch irgendwie zusammenhängen mit der Wahrscheinlichkeit, dass PatientInnen etwas entwickeln. Und ungeachtet, ob das jetzt stimmt oder nicht, einfach diese Interoperabilität herstellen zu können, dass wir sagen können, okay, die Daten, die das Universitätsklinikum hat, die liegen einem bestimmten Standard vor, zum Beispiel FHIR-Standard, also ein internationaler Standard. Und jetzt versuchen wir mal, die Daten, die zum Beispiel von Senatsverwaltung, Bezirken, wie auch immer, veröffentlicht werden, die in Einklang zu bringen und dann bestimmte Modelle darauf zu trainieren oder laufen zu lassen.
Long-Covid ist unser Thema im Forum Wissenswerte. Zu Gast sind Dr. Elisa Stein, Institut für medizinische Immunologie der Charité, Dr. Christian Gogol, Arzt und Autor der Patientenleitlinie Long-Covid und Max Eckert, Datenwissenschaftler am CityLab der Technologiestiftung. Ich bin Axel Dorloff. Frau Stein, wir hantieren hier auch mit verschiedenen oder mit unterschiedlichen Begriffen. Im Kontext von Long-Covid taucht ja auch immer wieder das chronische Fatigue-Syndrom auf. Sie haben es auch genannt, kurz MECFS. Das ist, glaube ich, nicht für alle so ganz leicht verständlich. Ist das dasselbe wie Long-Covid oder erfüllt Long-Covid, wenn es länger anhält, die Kriterien von MECFS? Wie hängt das zusammen, dass Sie das vielleicht nochmal deutlich machen?
Gute und wichtige Frage und, glaube ich, auch wichtig für das Verständnis von dem, was wir hier reden und auch für diese Datenverarbeitung. Also MECFS, das myalgische Enzephalitis oder chronische Fatigue-Syndrom, das ist eine Erkrankung, die schon viel länger bekannt ist, aber eben sehr, ja, sehr unbekannt war und auch sehr unbeliebt, weil es eben sehr schwierig zu diagnostizieren und zu therapieren. Meine Chefin, Professor Scheibenbogen, beschäftigt sich schon lange damit und zwar insbesondere mit dem postinfektiösen Fatigue-Syndrom, also dieser Fatigue und diesem Krankheitsbild, was nach Infektionen auftritt. Und wie Herr Gogol schon sagte, das kann eben nach Chikungunya-Fieber, nach Influenza, nach EBV ist sehr typisch, also nach diversen Erkrankungen, auch Einzelfälle, wo es nach Pneumonie auftritt, kann aber auch unabhängig davon eben nach Schädel-Hirn-Traumata oder so vorkommen. Das sind aber nochmal ganz andere Mechanismen. Dafür gibt es Diagnosekriterien und da handelt es sich eben auch um ein Krankheitsbild, wo eine Fatigue, eine schwere Erschöpfung eben im Mittelpunkt steht mit einer Belastungsintoleranz. Diese PEM erwähnte ich ja schon und die muss da eine bestimmte Länge betragen. Also es reicht nicht, wenn es den Patienten dann 1-2 Stunden nach einer Belastung schlecht geht, sondern eben meistens 24 Stunden, mehrere Tage Und das Kriterium ist eben bis zum nächsten Tag, sodass das ist ein zentrales Kriterium. Und dann müssen eben diese bestimmten Bereiche alle erfüllt sein. Also der Patient oder die Patientin muss Schlafstörungen haben, Konzentrationsstörungen, Schmerzen und eben auch noch immunologische Manifestationen, also sowas wie wiederkehrende Lymphknotenschwellungen, Halsschmerzen, Symptome, die das autonome Nervensystem betreffen. Oft sind das Kreislaufprobleme. Und ein Teil der Patienten mit dem Post-Covid-Syndrom erfüllt eben diese Kriterien. Man kann sagen, dass ME-CFS eine Untergruppe vom Post-Covid-Syndrom ist oder eben auch eine sehr schwere Ausprägung. Von diesen Patienten mit ME-CFS sind eben sehr viele bettlägerig und sehr, sehr viele können einfach überhaupt nicht mehr arbeiten und sind eben stark eingeschränkt. Während die Range beim Post-Covid-Syndrom, das ist sowohl der Spitzensportler, der nur keinen Sport mehr machen kann, jetzt in Anführungsstrichen, aber noch normal arbeitet, bis hin zu dem Patienten, der eben komplett bettlägerig ist, um das so ein bisschen einzugrenzen. Also es gibt eben Kriterien für Post-Covid-Syndrom, wobei das eben oft schwierig ist, das einzugrenzen, und eben Kriterien für ME-CFS, die schon relativ klar sind. Wobei eine wichtige Sache dabei der Ausschluss anderer Erkrankungen ist, die eben Ähnliches machen können. Und das heißt, es gibt auch, also was immer wieder schwierig ist, ist die Abgrenzung zur Depression, wobei das auch eben möglich ist. Das ist nicht das Gleiche. Und bei uns sogar, fand ich auch ganz spannend, wo Sie es gesagt haben, bei PatientInnen, die nach Covid beatmet waren oder schwere Organschäden hatten, stellen wir diese Diagnose ME-CFS als gesondertes Krankheitsbild nicht, weil es eben uns darum geht, in der Charité eben diesen Mechanismus und daraus auch mögliche Therapieoptionen zu erforschen. Und sicherlich gibt es auch eben Patienten, die im Krankenhaus lagen und beatmet waren und Organschäden hatten, die ein chronisches Fatigue-Syndrom haben. Aber sozusagen die nehmen wir nicht als Grundlage für unsere Forschung, weil da geht es eben darum, welche Schäden entstehen durch dieses gesonderte Krankheitsbild und sind eben nicht entstanden durch die Folgen der direkten Infektion, also die Beatmungsfolgen oder eben die Organschäden. Mhm.
Herr Gogol, Frau Stein hat jetzt die Schwierigkeiten bei der Diagnose auch schon angesprochen. Wenn Betroffene zu Ihnen kommen, wie groß ist dann die Herausforderung, die Krankheit Long-Covid richtig einzuordnen und zu diagnostizieren?
Also die sind in der niedergelassenen, also in der normalen Arztpraxis schon schwer. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Patienten natürlich schon woanders gewesen sind. Und es besteht die irrige Annahme, dass diese Diagnose ME-CFS ausschließlich durch eine Fachambulanz gestellt werden kann. Im Prinzip kann das jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigt. Die hausärztliche Versorgung beschäftigt sich ganz viel mit solchen Müdigkeitssyndromen. Das ist die eine Herausforderung, also dem Patienten klarzumachen, er hat eine Erkrankung, das dauert jetzt schon 2 Jahre, er hat jetzt einen neuen Arzt, da müssen erstmal alle Befunde gesichtet werden, es soll ja auch nichts doppelt untersucht werden. Gleichzeitig besteht natürlich die Vorstellung des Patienten, er ist jetzt seit einem Jahr krankgeschrieben, es muss irgendwie weitergehen, es gibt einen relativ großen sozialen Druck, der dabei ist. Es gilt die Abgrenzung zu psychosomatischen Erkrankungen, zu psychiatrischen Diagnosen, das ist ja nochmal was Unterschiedliches. Viele Patienten sind schon in Psychotherapie, auch wegen Anpassungsstörungen, die dabei sind, nehmen Antidepressiva. Also die leiden deutlich und kommen deshalb gehäuft auch in die Sprechstunde. Das ist jetzt für den normalen Hausarzt sicherlich zu schaffen. Also das ist ja dessen tägliches Brot und das ist ja auch die Anforderung, die wir im Gesundheitswesen stellen an den Hausarzt. Also ich habe eine Lungenentzündung und ich erhole mich danach nicht wieder, dann muss sich doch der Hausarzt kümmern. Kann nicht sein, dass ich damit zur Fachambulanz der Charité muss und dann ein Jahr warten muss auf einen Termin, weil die so furchtbar überlaufen sind. Das kann ja gar nicht sein. Und gleichzeitig kann es natürlich nicht sein, dass der Hausarzt dann eine Diagnose nicht stellt, also sich nicht traut, also zu sagen, hier, jetzt mache ich hier mal Butter bei die Fische, ich nenne das jetzt ME-CFS. Vielleicht liege ich auch daneben, aber ich muss es ja erstmal benennen, damit der Patient eine angemessene Rehabilitationsmaßnahme bekommt. Und gekniffen sind die Patienten, die bettlägerig sind, weil die finden nämlich gar keinen. Die können ja keinen Arzt aufsuchen. Ein Arzt, der jetzt den Patienten nicht kennt, zum Hausbesuch zu bekommen, der dann noch Untersuchungen machen kann. Und der Patient hat mit dem Fatigue-Beschwerden Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden oder eine Minute. Der lebt sonst im dunklen Raum und mit Sonnenbrille auf und mit Gehörschutz für den Hausarzt oder KV-Arzt, der da kommt, also Hausbesuchsdienst, ist das nichts. Was soll der denn machen? Der würde sagen, den weise ich ein ins Krankenhaus. Die von den sehr, sehr schwer Betroffenen, von denen wir gar nicht wissen, wie viele es da gibt. Der Hausarzt der sagt, ja, Sie müssen ins Krankenhaus, Sie müssen zum Neurologen, zum Psychiater internistische Diagnostik bekommen. Also Sie bekommen den Patienten da gar nicht hin, weil das viel zu anstrengend wird für den.
Wenn wir dann aber an irgendeiner Stelle versorgen und Therapien wollen, müssen wir immer am besten erstmal die Ursachen kennen, Frau Stein. Was wissen wir denn, was bei Long-Covid im Körper von Betroffenen genau passiert? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, von welchen Mechanismen und Funktionsstörungen reden wir da?
Wäre jetzt schön, wenn Sie für die Lungenentzündung gefragt hätten, das wäre einfacher.
Ja.
Es wird ja schon jetzt seit ein paar Jahren daran geforscht. Im Prinzip wird zu Beginn der Pandemie wurde an den akuten Mechanismen erforscht, der die Patienten an die Beatmung gebracht hat. Seit wir sehen, viele Patienten haben eben Long-Covid-Beschwerden oder auch MECFS, forschen wir an den Ursachen. Und eigentlich hat unsere Abteilung schon vorher an den Ursachen für MECFS geforscht. Ne? Und da sieht man eben viele Parallelen. Es ist noch nicht so geklärt, dass man jetzt sagen könnte, ja, das ist es jetzt, sondern es gibt verschiedene Mechanismen, die diskutiert werden. Ich zähle die einfach erstmal auf, um so einen Überblick zu geben. Das ist einmal die Autoimmunität und Bildung von Autoantikörpern und daraus resultierende Probleme wie bei anderen Autoimmunerkrankungen, wie beispielsweise der MS. Dann gibt es Hinweise für eine Viruspersistenz. Das ist heiß diskutiert, denn so wirklich nachweisen ist schwierig. Da müsste man eigentlich Biopsien aus den Organen nehmen. Auch da gibt es verschiedene Studien zu. Es gibt die chronische Inflammation, also die chronische Entzündung, die wir bei Patienten beobachten. Gefäßveränderungen. Veränderungen im autonomen Nervensystem, sogenannte autonome Dysfunktion, das sind alles eben verschiedene Mechanismen und es gibt anscheinend, und das untersuchen wir gerade, Untergruppen von Patienten, bei denen das eine oder das andere eben besonders im Vordergrund steht. Und das kann man einmal, erkennt man das eben schon allein durch die Anamnese, ne, dass bestimmte Leute eben sehr typische Beschwerden haben, die eben darauf hinweisen, okay, hier ist es ganz konkret, diese Gefäßentzündung, Veränderungen und eine Minderdurchblutung. Bei anderen merkt man, oh, hier steht diese Autoimmunität im Raum. Also, dass da auch so gewisse Cluster zu finden sind. Und wir sind gerade eben dabei, mit unserer Biomarker-Plattform Biomarker im Blut zu finden, die uns eben sagen, zu welcher Untergruppe ein Patient, eine Patientin gehört, um dann eben auch gezielte Therapien anwenden zu können. Aber das ist alles noch nicht zu Ende geforscht.
Herr Eckert, aber auch bei dieser Forschung können Sie als Datenwissenschaftler, glaube ich, helfen. Wie können denn Daten da eine Rolle spielen? Sie haben ja mit einem Team bereits ein Datenmodell entwickelt, um Long-Covid besser zu verstehen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie können Sie an dieser Stelle
genau
unterstützen?
Also es gibt, ich wollte nur eine Sache gerade, an die ich mich erinnert hatte, weil Sie meinten, dass viel so Hopping betrieben wird, dass ich als betroffene Person tatsächlich so von Facharzt zu Facharzt gehe. Und deshalb würde ich noch auch so ein bisschen appellieren, sozusagen, Post-Covid-Forschung kann man nicht getrennt sehen von der Digitalisierung des Gesundheitssystems und Digitalisierung halt wirklich Patientinnen zentriert, dass Leute das Gefühl haben, sie haben Kontrolle über ihre Daten, sie wollen Daten auch bereitstellen. Das heißt, Vertrauen ist da eine ganz große Sache, weil wir bemerken jetzt gerade, dass es nicht so ist, dass ich von einem Facharzt zum nächsten gehe und meine bisherige Vita irgendwie einfach offenlegen kann und sage, ich war schon bei diesen 20 Ärzten und der Arzt kann sich automatisch jetzt meinen Krankheitsverlauf anschauen. Davon träumen wir, oder also ich zumindest, aber es ist genau das Gegenteil. Ich bin doppelt belastet, muss jedes Mal eigentlich neu vorstellig werden, meine Symptome neu benennen und das ist gerade auch sozusagen unser Ansporn, hier eine Infrastruktur zu schaffen, die es natürlich unter Wahrung von hohen Hürden und sehr großen Anforderungen der Privatsphäre, es erlaubt Menschen, ihre Daten zu teilen, weil wir wissen auch, dass Leute, die sich von Therapie große Verbesserungen oder Hilfe erhoffen, auch wesentlich wahrscheinlicher ihre Daten preisgeben oder der Forschung teilen möchten. Also wenn Vertrauen besteht, dass die Forschung Linderung oder Verbesserung verheißt, dann bin ich auch bereit, Daten zu teilen. Deshalb gilt es so ein bisschen, die Privatsphäre von Daten abzuwägen mit den Therapieerfolgen. Und da hilft technische Infrastruktur, aber auch wichtige Kommunikation, wie es um die Daten aussieht, die ich halt jeden Tag preisgebe oder die von Forschenden erhoben werden. Und am besten fragen wir dann Teilnehmende in der Forschung gleich am Anfang mit, so dürfen wir Ihre Daten auch für andere Forschung verwenden, weil das ist natürlich auch nicht gegeben. Also wenn einmal mir Blut abgenommen wird oder ein Fragebogen vorgelegt wird, um bestimmte Symptome zu erfragen, dann ist es nicht automatisch gegeben, dass in 2 Jahren eine Forschungsgruppe sich nochmal diese Daten anschauen darf, sondern die sind sehr, sehr stark forschungs- und nutzungsgebunden. Und auch hier gibt es dann Regularien bzw. Gesetze, die hier erarbeitet werden. Aber so für mich ist immer der Appell, sozusagen Vertrauen zu schaffen und Infrastruktur zu bauen, die es wirklich erlaubt, diese Verknüpfung herzustellen, weil das ist derzeit nicht der Fall.
Long-Covid, der lange Schatten der Pandemie. Das ist unser Thema im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und meine Gäste sind Dr. Elisa Stein von der Charité. Sie forscht dort zu Long-Covid. Dr. Christian Gogol, unter anderem Sprecher des ärztlichen Netzwerks Long-Covid. Und Max Eckert, Datenwissenschaftler am City Lab. Wir haben schon gerade, Herr Gogol, ich glaube, Sie haben es angesprochen, gesagt, dass wir nicht genau wissen, wie groß das Problem eigentlich zahlenmäßig ist. Was gibt es denn da für Daten, für Zahlen, die wir haben? Wie groß, wie viele Betroffene von ME, CFS oder Long-Covid gibt es?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Daten. Also es gibt einmal die Daten aus dem nationalen Kohortennetzwerk. Das sind ja nochmal die Patienten, die sowieso dauernd untersucht werden. Die haben Blutentnahmen, Langzeitblutdruck, Langzeit-EKG und so weiter. Und die werden ja auch befragt zu dem Thema, welche Entzündungs- oder Erkrankungsfolgen sie nach Corona hatten. Es gibt die Risk-Layer-Leute, die schätzen das auf 1,5 Millionen Betroffene in Deutschland und schätzen, dass auch ein extremer wirtschaftlicher Druck dadurch entsteht, 63 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland, also nicht ganz Europa. 1,5 Millionen ist schon mal eine ganze Ansage. Das ist ja eine Großstadt voller Betroffener und natürlich unterschiedlichen Schweregrades. Weltweit wird in unterschiedlichen Studien durch unterschiedliche Definitionen, heißt es, 10% der Betroffenen leiden an postakuten Infektionssyndromen nach Corona. Und wir gehen ja von uns, von der Leitliniengruppe, von 5% ungefähr aus. Also das ist ein relevantes Problem. Das ist auch ein relevantes Problem im Praxisalltag. Also wenn es 5% sind und der normale Hausarzt, sagen wir mal, um es einfach rechnen zu können, hat er 1000 Patienten ja, in seiner Sprechstunde. Die werden alle irgendwann mal mit Corona Kontakt gehabt haben. Und dann hat er mindestens 50 Patienten, die anhaltende Beschwerden neu aufgetreten nach der Corona-Infektion hat. Also der sieht jeden Tag ein paar von diesen Patienten, die kommen auch immer mal wieder, ne, weil die ja andauernde Beschwerden haben. Also das ist ein relevantes Problem. Und ein weiteres relevantes Problem ist, dass die Patienten in der Symptomkontrolle, also die haben jetzt Fatigue-Beschwerden und nehmen von den Off-Label-Medikamenten welche, die gibt es in der Liste nachzulesen. In Österreich kann man die so verordnen. In Deutschland kann man die ja nicht verordnen. Der Patient muss das selbst bezahlen. Und wenn es jetzt Mastzellaktivierungssyndrome sind, 2, 3 verschiedene Antihistaminika, da ist man im Monat schon locker bei 150 Euro. Und andere Off-Label-Medikamente sind zum Teil wirklich sehr, sehr teuer. Das kann sich kaum jemand leisten. Und viele wissen zwar, dass sie das bekommen könnten, finden aber keinen Arzt, der das rezeptiert. Also es ist da so ein gewisses Defizit an der Bereitschaft, das wahrzunehmen. Das Problem ist schon da. Die Patienten sind schwierig zu versorgen und werden natürlich immer wieder an die Charité adressiert. Aber die Charité macht natürlich keine Basisversorgung der Patienten, also mittelschwer Erkrankter, der auch arbeiten geht, der gar keine Zeit in die Charité, in die Fragebogen ausfüllt. Abteilung zu gehen und dann sein Wohlbefinden zu dokumentieren. Und dann bekommt er den Rat, er sollte mal dies und das über den Hausarzt machen lassen. Er geht da gar nicht hin. Also würde ich jetzt mal so von mir aus sagen. Ja?
Frau Stein, welche Rolle in diesem Konstrukt spielt dann die Hochschulambulanz der Charité? Und welche Betroffenen kommen zu Ihnen?
Das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also am Anfang, es ist ja eine Hochschulambulanz für Fatigue-Erkrankungen. Wir haben auch die Ambulanz für Immundefekte, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und in dem Fatigue-Zentrum, also der Ambulanz für Fatigue-Syndrome, haben wir am Anfang der Pandemie alle Patienten gesehen, die eben Verdacht auf Long-Covid hatten oder die Long-Covid-Symptome hatten. Und das waren einfach wahnsinnig viele. Von denen hatte dann haben wir gesehen, dass ein Teil MICFS, die Kriterien für MICFS erfüllt hat. Das haben wir halt schon die ganze Zeit auch geguckt und wir haben dann auch in unseren Studien und so weiter gesehen, dass die sich nochmal ein bisschen unterscheiden von eben all den anderen. Also das Ziel war, alle Post-Covid-Patienten aus Berlin und Brandenburg einmal gesehen zu haben. Und irgendwann, als das aber auch nicht aufhörte und das immer mehr wurde, haben wir dann gesagt, wir können erstens schaffen wir es nicht mehr, die alle zu sehen und zweitens können wir denen auch gar nicht so viel weiterhelfen. Wir können, also das, was wir tun können, können die Hausärzte auch machen. Und dann haben wir gesagt, wir sehen die Patienten, bei denen Verdacht auf MICFS besteht. Und das sollte im Idealfall der Hausarzt sich eben einmal angeguckt haben, einmal den Verdacht gestellt haben und dann eben die Anmeldebögen an uns geschickt. Und jetzt ist es sozusagen die Aufgabe, die Patienten mit postinfektiösen Syndromen zu sehen, mit Verdacht auf MICFS und da bis hin zu, ja, die raus zu selektieren. Dann stellen wir eine Diagnose und geben eben Therapieempfehlungen und schließen auch aus diesem Pool der Patienten, die wir sehen, in unsere Studien ein.
Ich glaube, Herr Gogol, Sie haben das PICE-Care-Netzwerk schon angesprochen. Hausärzte und das Post-Covid-Netzwerk der Charité arbeiten da zusammen als Partner in der Versorgung. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen, Frau Stein?
Man kann sich das so vorstellen, dass über die Hochschulambulanz für Allgemeinmedizin bei uns, die da mit uns mitarbeitet, dass die HausärztInnen anschreiben und wir schreiben das auch immer mit noch in unsere Briefe rein, dass es dieses Projekt gibt. Dann können sich die Hausärzte bei uns melden und dann kann eben gemeinsam koordiniert werden, wie da die Diagnostik und hinterher auch die Therapie laufen kann, eben mit dem Ziel, die hausärztliche Versorgung zu verbessern und im Idealfall langfristig eben sowohl Schwerstbetroffene mit einbeziehen zu können, als auch eben dann Rehabilitationsmaßnahmen etc.
Aus der niedergelassenen Seite, Entschuldigung, wenn ich da so
reinrede, ja, natürlich.
Bitte. Ist das ja so, dass die Niedergelassenen letztlich Konsortialpartner dieser Studie sind. Und das ist so, die Patienten, die mit einem Infekt aufschlagen in der Praxis und die sagen, Herr Doktor, Mensch, ich kriege ja gar keine Luft, das wird ja gar nicht besser. Nie geraucht, ich habe nie Beschwerden gehabt, aber das wird nicht besser. Dass man diese Patienten rekrutiert, also dokumentiert, hier, Herr Müller, keine Ahnung, was mit dem nun ist, den kenne ich eigentlich gar nicht, allzu wehleidig, aber der bessert sich nicht. Und der wird erstmal erfasst, Blutdruck gemessen, Blutabnahme durchgeführt, die normale hausärztliche Versorgung. Dann wird er da eingeschleust in diese Studie, die Charité bietet dann an, Blutentnahme, besondere Untersuchung und da gibt es die Möglichkeit, eben in die jeweilige Ambulanz zu kommen. Also man könnte dann Hochschulambulanz Pneumologie, man könnte aber auch Psychotherapie wahrnehmen, neuropsychologische Testung, was so ein bisschen schwierig ist, sonst im niedergelassenen Bereich zu organisieren. Und der Patient bleibt aber beim Hausarzt. Der Hausarzt ist ja letztlich der Lotse in dem Gesundheitswesen. Der Patient ist der Kapitän von seinem Schiff und der Hausarzt ist der Lotse. Der Kapitän sagt so, ich möchte da und da lang. Und der Lotse sagt, guck mal, ich kann dir anbieten, PICE-Care-Studie. Die bieten zum Beispiel an, dass du nochmal zum Neurologen gehst, weil du ein Kribbeln hast nach der Infektionserkrankung oder wen auch immer, und dann eben die Hochschulambulanz. Und die Hochschulambulanz macht dann das ganze Biobanking, Blutentnahme, um zu gucken, was passiert mit den Patienten. Der Patient kommt danach weiter natürlich zum Hausarzt. Der Hausarzt stellt dann in einem zweiten Besuch fest, ja, die Beschwerde hat sich gelindert oder eben nicht, sodass man eben sagen kann, von allen Infektionserkrankungen sind die anhaltenden Beschwerden so und so häufig. Bei Grippe ist das seltener, bei Corona ist es häufiger, bei Epstein-Barr-Virus-Infektionen, also Pfeiffer'schem Drüsenfieber, ist das so und so häufig. Und man findet dies, das und jenes und der Bedarf an fachärztlicher Betreuung ist eben so, so oder so. Und geplant sind, weiß ich jetzt gar nicht so genau, 2000 Patienten über so und so lange Zeit, damit man eben auch statistisch vernünftige Werte auswerten kann. Und das Ganze geht über eine bestimmte Zeit. Das ist ein ausgesprochen vernünftiges Projekt, wirklich sehr, sehr gut.
Ich möchte gerne ein bisschen Werbung machen, wenn unter den Hörenden oder unter den Anwesenden Hausärztinnen sind oder welche kennen, gerne ansprechen auf der Webseite der Charité Fatigue-Zentrum. Man kann auch einfach googeln, PICE-Care-Studie. Und dann kommt man da auf einen Link und da kann man sich dann als Hausarzt oder Ärztin für die Studie anmelden oder den eigenen Hausarzt dazu bewegen, sich anzumelden, weil davon profitiert eben nicht nur der einzelne Patient, der da mitläuft in der Studie, sondern eben auch die vielen Patienten, die danach kommen.
Long-Covid ist unser Thema im Forum Wissenswerte. Zu Gast sind Dr. Elisa Stein, Institut für medizinische Immunologie der Charité, Dr. Christian Gogol, Arzt und Autor der Patientenleitlinie Long-Covid und Max Eckert, Datenwissenschaftler am City Lab der Technologiestiftung. Ich bin Axel Dorloff. Zu einer guten Therapie gehören in der Regel auch wirksame Medikamente. Ich glaube, wir haben es gerade schon angesprochen. Es gibt bei Long-Covid vor allem Medikamente, die Symptome behandeln. Warum ist das so, Frau Stein?
Weil die ursächlichen Mechanismen ja sehr heterogen sind und noch Gegenstand der Forschung. Deswegen war es bislang so, dass wir gesagt haben, okay, bevor wir nicht genau wissen, was ist denn eigentlich die Ursache jetzt dafür, konnte auch noch nicht so viel an Therapien, ursächlichen Therapien geforscht werden. Deswegen gab es eben nur die Möglichkeit, Symptome zu lindern. Und auch da gibt es eben viele, auf der ganzen Welt eben viele Studien, ob dieses oder jenes Medikament für das oder das wirksam ist. So ein paar haben eben eine Wirksamkeit gezeigt und die empfehlen oder die Hausärzte verordnen die dann auch im besten Fall. Und jetzt ist es aber gerade so, dass es eben Studien gibt, um diese verschiedenen Mechanismen der Krankheitserstehung, also Pathomechanismen, zu verfolgen und dort eben anzusetzen, auch ursächliche Medikamente zu finden.
Und da sind Sie auch
Beispiel,
gerade dabei.
Genau, als Beispiel jetzt zum Beispiel die Autoimmunität als ursächlichen Faktor. Da haben wir die Immunabsorptionsstudien gemacht und eben gesehen, wenn man die Antikörper, die Autoantikörper, die gebildet werden vom Körper, wenn man die wegfiltert, dann geht es vielen Patienten eben besser für eine gewisse Zeit lang. Die werden dann eben auch oft nachgebildet, deswegen ist das meistens nicht langanhaltend. Es gibt aber auch andere Fälle, wo das länger anhält. Und aufbauend darauf sind jetzt geplant Studien zur sogenannten B-Zell-Depletion. Damit macht man sozusagen die Zellen kaputt, die die Autoantikörper produzieren, die sogenannten B-Zellen, und hat dann damit eben einen Effekt, der eben ganz viele Symptome umfasst.
Und es gibt ja auch Medikamente, die in Frage kommen und bereits für andere Diagnosen zugelassen sind. Warum sind aber diese Umwidmungen so schwierig?
Viele von den anderen Medikamenten, also die verbreitet sind, die gar nicht so schrecklich teuer sind, ist Naltrexon zum Beispiel, Low-Dose Naltrexon. Das kommt ja aus der Schmerz- und Suchtbehandlung. Da ist eben nicht nachgewiesen, dass es für die Post-Covid-Beschwerde hilfreich ist. Und deshalb werden die Kosten auch nicht übernommen, ganz einfach. Bei Antihistaminika genau das Gleiche, auch Ozempic heißt ja, das ist ja diese für immer Schlangspritze. Da heißt es ja auch, dass die wirksam sein sollte gegen diese Mastzellaktivierungssyndrome. Aber das ist dafür überhaupt nicht zugelassen. Ja? Also dann, warum soll die Krankenkasse und warum sollen alle das bezahlen? Also nur, damit das jetzt ausprobiert wird. Und deshalb ist natürlich die Forderung klar, da müssen Studien her. Diese Studien laufen ja weltweit. Und deshalb ist eben auch das BfArM, also das Institut für Arzneimittelüberprüfung und Sicherheit, BfArM, die geben ja einen Therapiekompass raus und warten gerade noch auf die und diese und jene Zulassungsstudie. Dass man eben sagen kann, gut, dann kann man die Medikamente auch zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnen. Aber das wird noch sehr lange dauern, bis das alles zulasten der Krankenkasse gehen kann.
Ja, Frau Stein, Sie wollten was dazu sagen.
Die Frage bleibt ja trotzdem noch, warum diese Umwidmung, derer es Studienbedarf, so schwierig ist und warum es so wahnsinnig schwierig ist, diese Therapiestudien durchzudrücken. Das finde ich ist trotzdem nicht so leicht erklärbar, weil eigentlich müssten ja die Pharmafirmen totales Interesse haben, dass Long-Covid eine Indikation ist für ihr Medikament, weil dann ganz, ganz viele Leute eben dieses Medikament nehmen würden und das ja jetzt allein aus unternehmerischer Sicht ja eigentlich erstrebenswert wäre. Und trotzdem haben sich eben ganz viele Pharmafirmen auch sehr zurückgehalten bei unserer Frage, ob sie uns nicht vielleicht unterstützen wollen, ob sie diese Medikamente zur Verfügung stellen und so. Und das ist bei anderen Erkrankungen oft ganz anders. Also das ist schon bemerkenswert, finde ich, wie lange oder wie schwierig es uns gemacht wird, wenn wir Anträge stellen auf Studien, die wir machen wollen, um Medikamente eben zu erproben, wie viele Steine einem da in den Weg gelegt werden.
Ja, da würde man natürlich sagen, so als Zeitungsleser und normaler jetzt nicht Arzt, würde ich ja sagen, hey, Radiohörer natürlich, hey, das kostet 63 Milliarden, woher auch die Zahl kommt, das kostet 60 Milliarden Euro im Jahr. Warum werden nicht mal 100 Millionen Euro ausgegeben, um eine Forschung anzustoßen, die ganz einfach sagt, hier, wir suchen jetzt künstliche Intelligenz aus allen Laboren in der Konstellation, Markerprofile raus, die die Hausärzte bestimmt haben, suchen dann mal 100 Patienten raus, mit denen wir diese super teuren Medikamente einfach mal durchtesten. Und die Patienten sind einverstanden und man kann die dann zum Schluss auch mit Hilfe der Statistiker eben berechnen, ob das wirksam ist, also in der und der Konstellation. Das wäre das, aber wir sind ja hier nicht bei wünscht dir was, sondern es funktioniert so leider nicht. Und gerade die Anhörung vom Bundestag oder dieser Enquete-Kommission zu Long-Covid, wo eben die Frage gestellt worden ist, wo bleiben denn jetzt die Forschungsgelder und warum beteiligt sich denn die Industrie nicht? Da kann ich ganz einfach sagen, weil die Gruppe so heterogen ist der Patienten, da kriegen sie nicht mehr auseinandergeduddelt, wer jetzt was hat und welcher Phänotyp, also welches klinische Erscheinungsbild denn jetzt welchem Markerprofil entspricht. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
Mhm. Ja, Herr Eckert wollte einen Haken und dann Frau Stein.
Also wenn ich künstliche Intelligenz höre, dann stellen sich bei
leuchten
mir natürlich
leuchten die Augen,
aber stellen sich auch die Ohren und manchmal auch die Nackenhaare sozusagen auf, einfach weil wir natürlich der künstlichen oder irgendeinem Algorithmus oder einer künstlichen Intelligenz erst dann vertrauen können, wenn wir zum einen wissen, was sind die Daten, die hier zum Trainieren eines bestimmten Algorithmus eingesetzt wurden und wenn wir Zugang zu diesen Daten haben, das hatten Sie eben schon angesprochen und ich glaube, da ist auch die Rolle der Krankenkassen sehr interessant. Wir haben in unserem Datenmodell unter anderem auch mit einer Krankenkasse, waren wir in Kontakt und selbst für die Person innerhalb einer Krankenkasse ist es sehr schwierig, auf die Daten Zugriff der eigenen Versicherten zu haben. Also man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, dass über die Kontrolle oder die Hoheit über Daten auch sehr viel Macht ausgeübt wird. Und das Interesse aus forschender Sicht immer ist natürlich, die Daten zu teilen, aber Unternehmen haben ganz zum Teil gegensätzliche Interessen, was Zugang zu diesen Daten angeht. Ich hatte am Anfang schon von dieser Interoperabilitätsfrage, also einfach die Frage, sind die Daten so qualitativ hoch, dass man damit Forschung betreiben kann? Und wenn sie das sind, wie kommen wir an diese Daten? Und das ist auch eine Frage, die ist nicht technisch ausschließlich lösbar, sondern durch Gesetzesgebung. Und es gibt das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das, bei dem es einen Gesetzesentwurf gibt. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht. Also es gibt keinen finalen Gesetzentwurf, der ist auch nicht rechtskräftig. Aber hier gibt es die Möglichkeit, zumindest sozusagen umzusetzen, dass Forschung, die relevant ist oder die besonders wichtig ist, für diese Art von Forschung auch die Daten von Versicherten dann genutzt werden können. Aber das ist ja so ein bisschen noch wünscht ihr was oder Zukunftsmusik leider, aber ein ganz wichtiger Bereich, der glaube ich in den nächsten Monaten oder Jahren zumindest auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Was diese Datenkonsistenz angeht, da kann ich Ihnen so durch meine Teilnahme an solchen Diskussionsforen sagen, es ist unbekannt, wie hoch die Krankschriftlast für die Post-Covid-Patienten ist, weil die mal mit Post-Covid krankgeschrieben werden, also U09.9 Ausrufungszeichen, mal mit Fatigue-Syndrom, mal mit Anpassungsstörung oder mit Husten, also dem Symptom. Und es ist auch unbekannt, wie viele von diesen Patienten, die jetzt lang krank sind, Erwerbsminderungsrente aus diesem Grund beantragen und wie viele von diesen Patienten fehlgesteuerte Rehabilitationsmaßnahmen, also in Psychosomatik und jetzt nicht in allgemeininternistische Rehabilitationsmaßnahmen bekommen haben. Also gerade weil dieses Thema PEM, also diese postexzeptionelle Malaise, auch für den Hausarzt so schwer ist, nicht? Und wenn man da steuernd beim Reha-Antrag etwas ist und irgendwie das falsche Stichwort gibt, kann das gleich in so einem Datenfriedhof entstehen, den keiner mehr enttüddeln kann.
Genau. Und eine große Herausforderung hier auch einfach auf ganz basaler Ebene, es gibt keine Art Identifier. Also die Person, die ich bin, Max Eckert, die jetzt irgendwie in der Charité behandelt wurde. Gleichzeitig habe ich aber auch irgendeine Art von Profil oder ich liege in einer Kartei bei der Deutschen Rentenversicherung und bei meiner Krankenversicherung und bei noch ganz vielen anderen. Wenn ich nicht weiß, dass der Max Eckert, der bei der Deutschen Rentenversicherung versichert ist und der auch gleichzeitig bei, sagen wir, der TK versichert bin, wenn ich nicht diese Verbindung herstellen kann, dass das beide dieselbe Person ist, weil mein Name ist nicht so einzigartig in Deutschland, dass ich nur die einzige Person mit dem Namen bin, dann kann ich auch diese Forschung nicht anstellen. Und um diese Verknüpfung herzustellen, also zwischen, sagen wir mal, Versicherten, also Daten aus der Deutschen Rentenversicherung, Daten aus der Krankenversicherung, dafür muss ich ja eine Art Verbindung herstellen. Ich muss sagen, diese Person ist gleich diese Person. Und da gibt es auch vom BfArM, also vom Bundesinstitut für Arzneimittelprodukte und Medizinforschung, glaube ich, wenn ich das richtig entschlüsselt habe, so Forschungsdatenzentren, also FDZ Gesundheit heißt es dann. Und hier ist wirklich die Idee, dass ich, wenn ich Zugang beantrage, wenn meine Forschung bestimmte Auflagen an der Datensicherheit erfüllt, dass ich dann wirklich sagen kann, okay, ich möchte gerne alle Personen mit, dann muss ich mir überlegen, das richtig zu definieren, mit welchen Symptomen, dass ich wirklich die Daten anfragen kann für diese Person. Die Daten werden natürlich anonymisiert oder pseudonymisiert. Da kann auch künstliche Intelligenz durchaus hilfreich sein. Und dann habe ich wirklich die Daten, um diese wichtigen Fragen, die wir hier irgendwie erörtern, diese Forschung wirklich durchzuführen. Mhm. Also da gibt es durchaus Bewegung, aber wir sind noch tatsächlich ein bisschen weiter entfernt davon, wie wir uns das gerne wünschen würden.
Ein bisschen weiter entfernt. Ich glaube, es kam an vielen Punkten raus, dass die Herausforderungen, wenn wir über Long-Covid reden, riesig sind. Trotzdem würde ich jetzt gerne in einer kleinen Schlussrunde noch mal ein bisschen Zuversicht verstreuen. Frau Stein, wir fangen an. Welche Therapiestudie macht Ihnen am meisten Hoffnung? Also vielleicht auch dahingehend, dass wir in ein, zwei Jahren schon ganz anders therapieren können mit Medikamenten als heute.
Tatsächlich die monoklonalen Antikörper, also diese B-Zell-Therapie, die in das Immunsystem eben eingreift. Und ich denke aber, es wird wahrscheinlich nicht ein Medikament geben, was allen gleich helfen wird und was alle heilen wird, sondern ich glaube, es bleibt immer noch sehr, sehr schwierig, eben zu gucken, welcher Mechanismus steht im Vordergrund. Und es ist eben wichtig, dass auch an allen anderen Therapien geforscht wird, also auch die gegen die Entzündung und gegen die Gefäßveränderung und gegen das. Und dass es dann wahrscheinlich so ein multimodales Therapiekonzept geben muss mit eben eventuell verschiedenen Medikamenten bei verschiedenen Symptomen und Ausprägungen und das am besten dann noch begleitet durch eine sinnvolle Rehabilitation und eben eine ausreichend gute haus- und fachärztliche Versorgungslage.
Bezüglich dieser haus- und fachärztlichen Versorgungslage, Herr Gogol, habe ich mir bei Ihnen ein Stichwort aufgeschrieben, die Kompetenzzentren für eine bessere Versorgung, ja, von denen Sie geredet haben. Wie kriegen wir das hin?
So sagen. Das finde ich eine richtig gute Idee.
Also darum spreche ich es auch
nochmal an. Auch um mich zu loben, weil das gibt es ja in Österreich schon. Es geht darum, dass man die Patienten über einen längeren Zeitraum versorgen kann. Und dass es eine vernünftige Überführung in die normale, in Anführungsstrichen, hausärztliche Versorgung gibt. Also es muss ja dringend der Patient vor Doppelt- oder Mehrfachuntersuchung geschützt werden und fehlgeleiteter Diagnostik. Dazu braucht es natürlich bestimmter Qualitätsindikatoren für den Behandler oder für dieses Zentrum. Dieses Zentrum müsste auch in der Lage sein, die Patienten aufzusuchen. Und es müsste ganz einfach eine vernünftige Form der Kommunikation zwischen Universität einerseits, also für die Weiterbildung dieserjenigen, die da arbeiten, und eben auf der anderen Seite der Niederlassung geben. Also Kompetenzzentren, das wäre so meine Idee oder meine Forderung, auch an unsere Fachgesellschaften sowas zu entwickeln.
Ja.
Und den Mut auch, das zu begehen, den Weg.
Herr Eckert, auch von Ihnen noch ein positiver Blick in die Zukunft. Ihr Post-Covid-Datenmodell ist, glaube ich, vorläufig erstmal zum Abschluss gekommen. Genau. Warum müsste man da weitermachen und wie können Sie noch daran mitarbeiten, Gesundheitsdaten besser zu verknüpfen, damit Long-Covid-Patienten geholfen
wird? Genau. Und das Projekt war im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Es war ein Forschungsprojekt, das auch abgeschlossen ist. Warum es sich lohnt, das weiterzuentwickeln? Zum einen, wir haben uns ja mit Daten aus den Universitätskliniken auseinandergesetzt, aber sozusagen Datenlandschaft ist natürlich viel heterogener. Also jetzt würde es sich auf jeden Fall auch lohnen, in die ambulante Versorgung, also wirklich mit verschiedenen Arztpraxen oder Versorgungszentren zusammenzuarbeiten und da zu erproben, wie liegen die Daten eigentlich bei den Zentren vor, was für ein System ist hier, welche Datenformate werden hier bedient, das zum einen. Deshalb lohnt es sich dann auch weiter zu forschen, weil die Erkenntnisse hiervon nicht nur Post-Covid zugutekommen, sondern letztendlich mit allen Krankheitsbildern dann skaliert werden können. Und vielleicht noch abschließend, so was mich ein bisschen optimistisch stimmt, ist tatsächlich die elektronische Patientenakte, die von sehr vielen Herausforderungen begleitet wurde. Deshalb ist für noch vielleicht auch so ein bisschen der Appell sozusagen an alle Hörende auch, sich damit auseinanderzusetzen, welche Daten ich eigentlich preisgebe, welche erhoben werden und wie kann ich Hoheit über meine eigenen Daten erlangen. Das fängt, glaube ich, mit Informationen an, also sich damit auseinanderzusetzen, was ist das eigentlich? Habe ich jetzt eine Akte? Wie kann ich darauf zugreifen? Und wie kann ich die Daten, die ich preisgebe oder die Daten, die ich teilen möchte, wie kann die der Forschung zugutekommen? Also das wäre, glaube ich, so mein Appell. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch wesentlich mehr Aufmerksamkeit hoffentlich bekommen. Und das stimmt mich ein bisschen positiv, sage ich mal.
Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Schön, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank.
Danke an Ihnen. Ja. Einen schönen Abend.
Und auf dem Podium waren Dr. Elisa Stein vom Institut für medizinische Immunologie der Charité Berlin. Sie forscht und arbeitet zu Post-Covid und MECFS. Dr. Christian Gogol, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, federführender Autor der Patientenleitlinie Long-Covid und Sprecher des ärztlichen Netzwerks Long-Covid. Und Max Eckert, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Datenwissenschaftler am City Lab der Technologiestiftung Berlin. Er hat ein Post-Covid-Datenmodell mitentwickelt. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema Long-Covid, der lange Schatten der Pandemie. Unsere Diskussion können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Axel Dorloff und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.